Propheten Micha Kapitel 4 ab Vers 1, und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge, und da haben wir das Sein über die Hügel, und Völker werden zu ihm strömen. Und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken, und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat geredet. Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn unseres Gottes. Für immer und ewig. An jenem Tag, spricht der Herr, sammle ich das Hinkende und das Vertriebene bringe ich zusammen und das, dem ich Übles getan habe. Und ich mache das Hinkende zu einem Überrest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion, von da an bis in Ewigkeit. Und du, Herdenturm, du Hügel, der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Amen. Bis dahin. Den restlichen Teil des Kapitels werde ich mit dem nächsten Kapitel zusammen lesen. Und am Ende der Tage. Wann ist das? Sind die schon gewesen oder kommen die noch? Kommen noch? Oder die waren schon? Wir haben jetzt die letzten Tage, ja. Ist das dann Ende der Tage? Ich denke, wir haben das hiermit zu tun mit einem Phänomen, das wir bei prophetischen Worten häufig haben, dass es eine doppelte Erfüllung hat. Wir lesen in der Apostelgeschichte aus einer Prophezeiung aus dem Propheten Joel. Und in den letzten Tagen, spricht der Herr, werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und die Apostel bezeugen, und der Geist Gottes bezeugt es durch die Tatsache, dass diese letzten Tage damals schon waren, aber heute auch noch anhalten. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alles Fleisch gießen. Das hat zu Pfingsten begonnen und es ist wirksam bis heute. Wir sind tatsächlich in den letzten Tagen, am Ende der Tage. Und deswegen haben wir das, was wir hier haben, in einer doppelten Funktion. Es hat begonnen mit Jesus Christus und es dauert fort bis zu seiner Wiederkunft. Wir sind drinne und doch ist es noch nicht vollendet. Es ist ungefähr so, wie man sagt, ich bin in der Klasse. Dass man mit der Klasse ja erst am letzten Schultag abschließt, aber man ist das ganze Schuljahr über in dieser Klasse und so sind wir jetzt in den letzten Tagen. Die sind noch nicht abgeschlossen und doch sind wir da mittendrin. Deswegen gilt das, was wir hier heute hören, in unserer Zeit. Und doch ist es noch nicht vollendet. Am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und da haben wir das Sein über die Hügel. Was bedeutet das, ihr Lieben? Ich weiß nicht, ob ihr euch für die Weltgeschichte interessiert und für das, was politisch, wirtschaftlich oder kulturell passiert. Ich interessiere mich dafür. Ich möchte immer wissen, in welcher Zeit wir leben und in der vergangenen Woche war eine besondere Zeit. Da war nämlich die erste von drei Frauen, die seit Jahren miteinander im Wettstreit liegen, auf allen 14 Achttausendern, also auf den höchsten Bergen der Welt. Es gab dann gleich großen Stress, weil es war eine Frau aus Südkorea, die anders als die beiden anderen, die unterwegs waren, eine Österreicherin und noch jemand, hat diese Frau nämlich ganz viel Technik mitgeschleppt und hat sich teilweise die Berge selber hochtragen lassen, bloß um die Erste zu sein. Und so richtig nimmt ihr das niemand ab, dass sie wirklich das gemacht hat, weil zumindest eines der Fotos so verwackelt und verwaschen ist, dass auch jemand anderes sein könnte. Warum erzähle ich das? In dieser Welt gelten alle möglichen Berge für was Besonderes. In der DDR war es der Fichtelberg. Der war bloß 1200 und ein paar Meter hoch. Aber es war der höchste. Da hing ganz oben drüber die DDR-Fahne. Da war eine Wetterwarte und oben drüber wehte die Fahne. Und in Deutschland ist es die Zugspitze. Wusstet ihr das eigentlich? Und in Europa, was ist da der höchste Berg? In Europa. Mont Blanc. Und im Kaukasus? Der Elbrus, natürlich. Und so weiß man eigentlich so die höchsten Berge und der allerhöchste auf der Erde? Mount Everest nennt man den hier in Europa und wie nennt man den dort? Chomolungma. Und was bedeutet das? Göttinnenmutter der Erde. So nennt man den höchsten Berg in der Landessprache, Göttinnenmutter der Erde. Und man denkt, das ist tief verwurzelt in der Überzeugung der Menschen, dass hohe Berge eine Bedeutung haben. Dass dort etwas Besonderes ist, sonst würde man da nicht hinrennen und da unbedingt drauf rumklettern müssen. Es ist kalt, es ist windig, es ist keine Luft dort oben, man stirbt, wenn man sich ein bisschen zu lange da aufhält und trotzdem rennt jeder hin, als ob das was Besonderes ist. In Wirklichkeit sind diese Berge aber völlig ohne Bedeutung. Es zählt nur ein einziger Berg. Wie heißt der? Das ist der Berg Zion. Warum? Warum? Genau, weil von dort Weisung ausgeht. Weil auf diesem Berg das Haus des Herrn stand. Und es gibt einen Berg, der ist noch wichtiger als der Zionsberg. Bitte? Nicht der Berg Horeb, ne. Es gibt noch einen wichtigeren als den Zionsberg. Natürlich. Das ist nur ein Hügel. Das ist der Berg Golgatha. Die Schädelstätte. Ein Richtplatz, wo niemand gerne hingegangen ist, wo man die Verbrecher gehängt hat. Aber dort hing einer für uns, und hat sein Leben gelassen für unsere Sünden, damit wir Frieden haben. Ihr Lieben, da müssen wir hin. An solche Plätze müssen wir hin, wo Gott zu finden ist, die eine ewige Bedeutung haben. Wer würde schon nach Glasgow kommen? Nach New York doch. Vielleicht auch nach Berlin. Nach Moskau sowieso. Aber doch nicht nach Glasgow, oder? Und doch ist das ein Ort, an dem man Gott begegnen kann. Und das sind die wichtigen Plätze auf der Erde. Dahin zu gehen, von wo Weisung kommt, vom Herrn. Und da ist es egal, ob das ein kleines Dorf ist, oder ob das eine mittlere Stadt ist, oder ob das doch eine Metropole ist. Es sind die Plätze, von denen Gott aus redet. Die haben eine Bedeutung. Die haben eine Bedeutung. Da müssen wir hin. Und der Berg des Herrn wird Haupt der Berge sein und erhaben über die Hügel und Völker werden zu ihm strömen. Insofern ist dieses Wort erfüllt. Man hat gezählt, auf dem Chomolungma waren weniger als 1000 Menschen bis jetzt. Wenn es möglich wäre, mit dem Hubschrauber da hochzufliegen, zum Glück ist die Luft zu dünn, dass sie da oben nicht mehr funktionieren. Wenn das möglich wäre, werden da natürlich schon ein paar tausend Leute. Aber am Haus des Herrn waren schon Millionen. Es hat sich dieses Wort tatsächlich auch wörtlich erfüllt. Aber was hat Jesus auch gesagt? schmal ist der Weg und eng die Pforte, die zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und breit ist der Weg und weit die Pforte, die ins Verderben führt. Und viele sind es, die darauf gehen. Obwohl Gott solchen Platz der Belehrung, solchen Platz der Rettung, solchen Platz des Heils geschaffen hat, sind viel zu wenig Menschen dahin unterwegs. Wir könnten das testen. Frag mal, wie viele Menschen aus diesem Ort hier sind heute, an dem Ort, wo Gott zu finden ist. Naja, immerhin ein Dutzend. Frag mal, wie viele Menschen von hier aus dem Ort gestern bei dem Feuerwerk Vergnügen waren, was vorne auf dem Sportplatz war. Na, immerhin einige hundert. Das ist ein Unterschied. Frag mal, wie viele Menschen Sonntagvormittag in Berlin zusammengenommen in die Kirchen gehen. Und frag mal, wie viele gestern im Olympiastadion waren, als Bayern München dort gespielt hat. Da siehst du den Unterschied. Frag mal, wie viele Menschen in Nilden den Weg ins Krankenhaus finden und wie viele den Weg zu einem Mann Gottes, der sie in den Wegen Gottes unterweist und zur Freiheit führt. Da wirst du den Unterschied finden. Und doch, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen. Das muss unseren Blick ausmachen, dass wir uns orientieren an den vielen Aufbrüchen, an den vielen Menschen, die sich ziehen lassen, an den vielen Menschen, die suchen und die Gott finden, weil sie ihn beharrlich suchen. Und wir sollten uns einreihen in die Schar derer, die mit ihnen hinziehen, auf diesem schmalen Weg. Vers 2 heißt es, und wir wollen auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisern ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und was ist das wichtigste Wort in diesen beiden Sätzen? Die Weisung ist ja dort. Die Weisung geht von Gott immer aus. Wem nützt sie nichts? Dem, der nicht will. Wir wollen. Wir wollen. Ich weiß, was für ein Schmerz das ist, und ich erlebe das Woche für Woche, dass der Hausvater hier in diesem Haus Schmerz hat über diejenigen Bewohner, die nicht wollen. Die nicht wollen, dass Gott ihr Leben durchgreifend erneuert. Und man kann nichts machen. Gott manipuliert niemanden. Gott zwingt niemanden. Gott bedroht niemand. Er wirbt. Er lehrt. Er verbessert. Aber nur bei dem, der will. Das ist unsere Souveränität als Mensch. Wir haben das eben als Zeugnis gehört. Werner hat gesagt, er kam hierher als strammer Atheist. Diese Kombination habe ich bis dahin noch nicht gehört. Atheist schon, aber strammer Atheist, das ist dann schon eine richtige Entschiedenheit. Das heißt wirklich, ich will so leben. Und hier hat er diese Hilfe angenommen, dass Menschen um ihn sind, die auf dem Weg zu Gott und auf dem Weg mit Gott sind. Und irgendwann hat er gesagt, ich will. Und dann fängt Gott in ihm ein Werk an. Und so ist das bei jedem von uns. Wollen wir? Wir wollen. Heißt das hier. Wir wollen. Ich kann es nur mir sagen, ja, ich will. Ich will auch. Ich will auf diesem Weg sein und ich will auf diesem Weg bleiben. Wir auch. Und dann kommen natürlich, nicht bloß, wir wollen, solange es Spaß macht. Wir wollen, solange das leicht ist. Wir wollen, solange die meisten anderen auch mitwollen. Es kommen unweigerlich Zeiten, da sind die Menschen, auf die wir uns verlassen, anders drauf. Erinnert euch an die Jünger, als Jesus schon auferstanden war, aber nicht jeden Tag mit ihnen verbracht hat? Da kommt doch Petrus eines Abends auf die Idee und sagt, ich gehe hin fischen. Wir auch, sagen die anderen. Die waren gar nicht Fischer, plus zwei von denen waren Fischer. Die anderen gehen aber mit. Gewohnheitsmäßig folgen sie dem, der immer das erste Wort geführt hat. Wir gehen mit. Und die ganze Nacht fingen sie nichts. Die hören nicht auf damit. Noch verbissener, nochmal versuchen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Petrus drauf war, dass er gesagt hat, die blöden Männer, hätten sie mal was Ordentliches gelernt, dann wüssten sie, wie sie das Netz ausschmeißen müssten. Hier hat sich's verhakt und dort haben sie es auf der falschen Seite gemacht, könnt ihr nicht ein bisschen ordentlich machen. Und die ganze Nacht fingen sie nichts. Und dann fahren sie frustriert zurück. Und da steht einer am Ufer. Und einer, kann man davon ausgehen, der dann schon ein schlechtes Gewissen hatte. Weil das der Jünger war, den Jesus liebte, der in einer engen Beziehung zu Jesus gelebt hat, sagt, das ist der Herr. Da höre ich so richtig die Erleichterung. Ach, endlich der Richtige. Endlich der, wo man nicht sinnloses Zeug machen muss. Aber was heißt das? Wir sind nicht davor gefeit, wenn wir auf diesem Weg sind, dass uns nicht andere, auf die wir uns verlassen, auch mal abziehen können davon. Das ist bitter und das ist unangenehm, aber es ist normal. Das ist immer die Frage, was wollen wir? Na, vielleicht wollen wir umkehren. Vielleicht wollen wir neu anfangen. Dann ist es die Sache wert. Aber vielleicht wollen wir auch jemand haben, der uns eine Entschuldigung bietet, indem sie sagen, ach, der ist ja auch auf dem falschen Weg. Na, dann könnt ihr mir gar nichts sagen. Wir wollen auf seinen Faden gehen. Ich wäre froh, wenn wir heute mit dieser neuen Entschiedenheit, mit diesem Satz im Herzen gehen. Wir wollen auf seinen Faden gehen. Das ist eine Herausforderung, ihr Lieben. Das ist vor allem für unsere jungen Leute eine Herausforderung. Warum? Weil das nicht viele wollen in eurer Generation. Und ich sage euch mal was, auch in unserer Generation nicht. Es war in unserer Jugend nicht anders als jetzt in eurer Jugend. Wir wollen auf seinen Faden gehen. Das ist für jeden neu eine Herausforderung. Und für die, die schon älter geworden sind, ehe sie etwas von diesem Jesus gehört haben, von diesem Gott, der rettet, ist es auch nicht leichter. Was heißt das? Früher hast du zwar gesoffen, aber da war es noch normal. Und jetzt bist du fromm geworden. Wirklich willst du das? Willst du so leben? Früher konnte man mit dir noch was anfangen. Aber jetzt bist du für die Welt verloren. Das ist wahr. Jetzt bist du für die Welt verloren. Aber für die Ewigkeit gerettet. Diese Entscheidung müssen wir treffen. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Das tut Gott. Ich lese jetzt zum wiederholten Mal ein Buch, und zwar über Adolf Hitler, den Verführer der Christenheit. Es ist schockierend, dass Millionen gläubiger Deutscher aus der Nachfolge Jesu wechseln in die Nachfolge eines Verführers. Und es ist wiederum auch nicht verwunderlich, weil es ein Namenschristentum ist, weil es ein Glaube ist, eine Religion, wo derjenige das, was er glaubt, austauschbar hat. Ob das dann Gott heißt oder die Vorsehung, spielt nicht mehr so eine große Rolle. Ihr Lieben, wenn wir festbleiben wollen in der Nachfolge Jesu und wenn wir nicht verführt werden wollen in dieser letzten Zeit, das, was nämlich Jesus gesagt hat, seht zu, hütet euch. In den letzten Tagen werden viele Verführer kommen. Dann müssen wir Jesus kennen. Dann reicht es nicht nur mal vom Hören sagen, was zu wissen, ja, der hat auch schon gelebt, damals. Aber so genau weiß man das ja nicht. Ja, ich habe schon mal gehört, das ist ein Religionsstifter. Das reicht nicht. Und es reicht auch nicht das, was du vom Hörensagen mitkriegst, vielleicht in der Christenlehre oder im Konfirmandenunterricht, mit einem halben Ohr und mit dem anderen halben beim Freund oder bei der Freundin, sondern du musst ihn kennen, und zwar persönlich. Du musst mit Jesus verbunden sein. Du musst seine Stimme hören. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hast du die Stimme Jesu mal gehört? Wie ist er denn? Ah, sagt er, ich weiß nicht genau. Mir fallen immer bloß Bibelverse ein. Ja, das ist die Stimme Jesu. Denn er redet aus dem Mund Gottes. Er ist ja selber das lebendige Wort.
Ich denke, dieses Wir-Wollen ist auch gefährlich, indem ich eigentlich will, weil dann ist man einfach, man gibt sich in die Gruppe rein und rennt mit. Und wenn die Gruppe falsch rennt, dann rennt man mit. Wenn nicht dem ein Ich will und man selber erst die Verbindung hat.
Ja, aber unser Ich will muss in das Wir wollen hineinmünden.
Ja.
Denn das ist die Kehrseite.
Dann kann ich es auch prüfen. So, dann kriege ich das auch mit.
Ja, es ist die Kehrseite. Ich denke, für manchen ist dieses Ich will nicht so deutlich. Der ist da drin und sagt, wir wollen. Ich stelle mich dazu. Das ist das, was du ungefähr, das, was du von deiner Schwiegermutter erzählt hast. Das ist jemand, der sagt, ich will mit. Wir wollen. Und das gilt. Das gilt. Uns scheint dieses Ich will immer an oberster Stelle zu stehen. Für Gott steht es nicht an oberster Stelle. Es scheint vieles klarer zu machen. Es macht nicht alles klarer. Ich will heißt nämlich auch, ich will aber nur so lange, wie ich will. Ja. Christ werden heißt, gemeinschaftsfähig zu werden. Christ werden kann man mit diesem einfachen Wort umschreiben. Christ werden bedeutet, ehrlich zu werden und gemeinschaftsfähig. Das sind die eigentlichen Kriterien. Ich muss nicht, wer weiß, wie viel wissen. Ich muss nicht jedes Gebot auswendig kennen. Ich darf Fehler machen. Aber eines braucht es. Ehrlich werden, mir selbst und anderen nichts mehr vormachen und gemeinschaftsfähig. Im Zweifelsfall stelle ich mich zu den anderen. Und ich meine es wirklich, im Zweifelsfall. Nicht, wenn es klar ist. Wenn was klar ist, muss ich mich nicht aus dieser Klarheit entfernen und sagen, ach, du weißt nicht genau und ich mach's wie du. Aber wenn ich es nicht weiß, dann darf ich mich zu denen stellen, die des Weges sind. Nein, nicht nur stellen, ich muss mit ihnen mitgehen. Lasset uns hinaufziehen, denn Weisung kommt vom Herrn. Das ist diese Besonderheit, dass Gott nicht ein toter Gott ist, den man verehrt und anbetet. Ich war diese Woche in Berlin, als wir diese Bestuhlung für das Jugendcafé geholt haben. Und da war es dann schon Nachmittag und wir hatten noch nichts gegessen und dann haben wir in eine Gaststätte gesucht und kam auf der Greifswalder Straße an einer Stelle, wo man tatsächlich parken konnte mit dem langen Gespann. Und da war ein ganz winziges vietnamesisches Restaurant. Mal nebenbei gesagt, das war das leckerste Essen, was ich bisher von den Asiaten hatte, wirklich. Es war ganz winzig, es hatte nur 2 Tische, 6 Plätze. Und für die Größe eines 3. Tisches war ein kleiner Altar aufgestellt. Ich habe den Mann ehrlich bedauert. Wenn seine Götter nicht mehr für ihn tun, als Platz für 2 Tische lassen, dann sollte er das vielleicht wirklich mal wechseln. Er hatte ordentlich angerichtet für diese kleinen Figürs. Ein ganzes Bündel Räucherstäbchen und eine ganze Batterie Getränke und auch noch was zu essen hingestellt. Einen Mund haben sie und essen nicht und Ohren haben sie und hören nicht und ein Herz ist nicht in ihnen. Und doch hat dieser Mann das geglaubt. Und doch richtet er seine Hoffnung darauf. Wir lesen von solchen Leuten hier. auch immer bei euch. Eben in diesem Kapitel war von solchen Leuten die Rede. Vers 5. Ja, alle Völker leben im Namen ihres Gottes. Das ändert auch nicht die Wiederkunft Jesu oder die Ankunft Jesu. Das ändert nicht, dass der Messias selber seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat. Trotzdem hat jedes Volk seinen Götzen behalten. Wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, des lebendigen Gottes. Das ist ein Unterschied, oder? Das ist ein riesiger Unterschied. Der eine glaubt an das Amulett, was er trägt. Der nächste, das Maskottchen, soll ihn bewahren, was er im Auto mit spazieren fährt. Der dritte verlässt sich nur auf sein Bankkonto. Der vierte geht zum Besprecher oder Wahrsager, wenn er krank ist. Jeder Mensch hat etwas, wo er zum Schluss sich hinwendet. Ich habe heute mit Gerlinde Laubenstein gesprochen. Jetzt Mitte der Woche ist ihr Mann gestorben. Erst 53 Jahre alt, die letzten Jahre sehr schwer krebskrank, wirklich sehr schlimm gelitten. Heute hat sie gelacht. Sie hat gesagt, Frank, du glaubst gar nicht. Ich habe ihn sterben erlebt, das war so schön. Ich habe ihn ausgesegnet. Wir haben miteinander das Vaterunser gebetet und über dem Vaterunser sein geschlafen. Er hat gesagt, er geht zu Jesus, er sieht ihn schon. Das ist Herrlichkeit, die in den Tod hinein sich bezeugt, als das Leben eines Gottes, der den Tod überwunden hat. Sie sagt, jetzt muss ich erst ein bisschen schlafen. Ich habe die letzten 8 Wochen kaum noch geschlafen. Ich habe ihn ja Tag und Nacht betreut. Aber wenn es mir ein bisschen besser geht, dann komme ich euch besuchen. Dann werden wir von dieser Herrlichkeit mit profitieren. Es sind schwierige Wege. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich manchmal auf sehr schlimmen, schmerzhaften Spuren. Aber wenn wir nicht rauslaufen, wenn wir da drinnen bleiben, erkennen wir, was für eine Herrlichkeit Gott für uns bereitet hat, für sein Volk. Es ist die Herrlichkeit des Gottes, in dessen Namen wir leben. Die Vers 3, er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Volk gegen Volk das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen. Wo war das gleich noch? Wo man das lernt? In Jerusalem erleben. Und es ist nicht möglich, den Ort, den Gott erwählt hat, mit einem anderen beliebigen zu tauschen. Wo versucht es die Welt gerade? Wo versucht man genau das wahrzumachen? Ach, seid ihr alle gebildet. Ich bin immer wieder begeistert. Macht es mir leichter, immer was weiterzugeben. Aber ich hätte es auch gerne mal von euch gehört. In New York, nebenbei gesagt. Das ist der Sitz der Vereinten Nationen. Dort hat ein russischer Künstler genau dieses Wort in Bronze gegossen. Sie werden die Schwerter umschmieden zu Pflugscharen. Das ist dieses berühmte Denkmal, was vor dem Sitz der Vereinten Nationen steht. Wo ein Schmied, ein Werktätiger, sein Schwert umschmiedet zum Pflug. Man hat nur den falschen Ort gewählt. Man hat nicht die Gegenwart Gottes dafür gewählt, sondern meint, man nimmt sich das, was einem passt, geht an den Ort, der einem passt und sagt, so wird es jetzt gemacht und ab jetzt ist Friede auf der Erde. So funktioniert es nicht. Dann sind Menschen frustriert und sagen, das kann ja nicht wahr sein, hat Gott nicht versprochen. Man sieht es ja, die ganze Bibel ist Quatsch. Kann man sich nicht nachrichten. Wir hatten so eine gute Idee. Wir wollten irgendwas Gutes machen. Und Wir wollen den Frieden auf der Erde schaffen. Wir müssen das nur richtig anpacken. Und es passiert nicht. Es geschieht nicht. Wir können nicht einen Brocken nehmen, der uns gefällt, und machen es dann nach unserem eigenen Gefühl oder nach unserem eigenen Willen und erwarten, dass Gott sich dazu stellt und diese Verheißung erfüllt. Umgedreht ist es. Wir haben uns nach ihm zu richten, wir haben ihn zu fragen. Und wenn er einen Ort bestimmt und eine Art bestimmt, wie das geschieht, dann geschieht es an diesem Ort und auf diese Art und Weise, wie er das gesagt hat. Und wenn wir es versuchen zu kopieren, dann sind wir auf der Spur dessen, der große Kopierer ist, nämlich der Teufel. Und da ist diese schöne Idee nichts weiter als eine Luftblase. Dann ist diese Erfindung, die die Menschen getan haben, um damit den Frieden auf der Erde zu schaffen, nichts wert. Und das kann man jetzt seit über 50 Jahren beobachten. So lange, wie es die Vereinten Nationen gibt, fast schon 80 Jahre. Man hat sich zusammengeschlossen, man hat dieses Zitat erwählt und man möchte das Kriegsführen einstellen und alles soll großer Friede sein, aber man möchte es ohne Gott. Und es geht noch einen Schritt weiter. Aus diesem Guss wird der große und letzte Verführer sein, der Antichrist. Der das kopiert, was Gott gesagt hat, aber es nach seiner Idee, an seinem Platz und auf seine Weise machen will. Das ist zum Scheitern verurteilt. Gottes Plan bleibt. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Herrscharen hat geredet. Gilt das schon? Und für wen gilt das? Dadurch, dass Menschen die Idee Gottes kopieren und damit scheitern, setzt er sie nicht etwa außer Kraft. Nur sie gilt nur denen, die in seiner Weisung bleiben. Und dieser Vers, den ich zum Schluss gelesen habe, dieser Vers 4, gilt heute. Sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken. Das ist das Teil der Gläubigen heute. Gott hat seinen Plan nicht geändert. Für jeden, der sich Weisung holt von Gott, ist Friede. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Das ist ein Friede, der auch im Streit besteht. Das ist ein Friede, der auch im Leid nicht enttäuscht. Das ist ein Friede, der selbst in der Traurigkeit zu spüren ist. Kennt denn jemand? Sollte doch, oder? Eigentlich sollten jeder Gläubige diesen Frieden kennen. Dass durch alle Irren und Wirren des Lebens dieser innere tiefe Friede, diese Freude im Herrn bleibt. Durch die größten Erschütterungen, die jeden anderen aus der Bahn wirft, bleibt der Friede Gottes bei uns. Ich darf das bezeugen, damals als meine Frau im Sterben lag. Ich darf das bezeugen, wenn der Alltag nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne wünschte. Ich darf das bezeugen, wenn man in Auseinandersetzung mit anderen steht, dass der Friede Gottes unerschütterlich bleibt. Das ist das, was Gott bereitet hat für die, die auf seinen Wegen laufen. Und andersrum sage ich, wenn wir es nicht kennen, wenn innerlich immer noch alles uns beunruhigt, wenn wir immer noch erschüttert werden durch Ängste, durch Befürchtungen, durch Zweifel, und ich meine erschüttert werden, nicht angegriffen werden, das gehört zum Alltag. Aber wenn wir wirklich aus dieser Festigkeit gekippt werden, dann sind wir noch nicht dort, wo wir hin sollen. Dann sind wir noch nicht angekommen in diesem Strom der Belehrung Gottes. Dann fehlt noch was. Und dann sollten wir nicht ruhen, bis wir dort gelandet sind. ich sage das mal, normalerweise fehlt die Fülle des Geistes Gottes. Das ist das, was dann fehlt. Wenn jemand zwar Christ ist, wenn jemand Vergebung der Sünden hat, aber nicht diesen dauerhaften Frieden erlebt, dann ist er noch nicht in der Taufe des Geistes Gottes erfüllt mit seinem Geist. Denn der Geist Gottes ist ein Geist des Friedens, ist ein Geist der Freude, ist ein Geist der Nüchternheit, ist ein Geist der Liebe, ist ein Geist des klaren Denkens. Und deswegen sollen wir hineinkommen in diese ganze Fülle, die Gott für uns bereitet hat. Und sollen wir uns nicht mit weniger zufrieden geben. Ihr erinnert euch, im vorigen Kapitel, Vers 8, ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn. Und mit Recht. Und mit Stärke. Um Jakob zu verkünden, sein Verbrechen und Israel seine Sünde. Auch das ist Friede. Wenn man so voller Recht Gottes ist, dass man nicht zurückschreckt und dem anderen sagen kann, wo er schief läuft, wo er in die Irre geht. Auch das ist die Frucht des Friedens. Und auch das muss uns nicht erschüttern, wenn Menschen, mit denen wir Seite an Seite unterwegs sind oder waren, in die Irre gehen und wir sie korrigieren. Auch das geschehe im und aus dem Frieden Gottes. Ja, alle Völker leben, ein jeder im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn unseres Gottes, für immer und ewig. Im Namen des Herrn. Wisst ihr, was das ist, ihr Lieben? Der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich sage das gerade denen, die aus der Sucht kommen. Fast jeder kommt an den Punkt, wo er mit einem Mal wieder in der Gefahr steht, rückfällig zu werden. Da ist die Versuchung ganz groß, dass man wieder zufasst. Da ist man mit einem Mal wieder dabei zu überlegen, ob man doch nochmal anfängt zu rauchen. Da ist man an den Punkt, wo man sagt, kann ich das jetzt ablehnen, wenn ich so ein schönes Stückchen Rauschgift umsonst angeboten kriege. Und da muss ich mich nicht quälen, sondern da reicht ein Anruf des Namens Gottes. Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Zum Zeitpunkt, wo ich nicht mehr damit gerechnet hatte, ich habe schon 6 Jahre Alkoholabstinenz hinter mir gehabt und habe von einer Sekunde auf die nächste einen Jeber gehabt, dass ich gedacht habe, ich kann nicht widerstehen. Es war eine Eisdiele, wo ich gar nicht damit gerechnet hatte, eigentlich mit Alkohol konfrontiert zu werden. Aber ich war ausgedörrt, ich hatte einen Tag lang nichts getrunken, ich war schwach und ich musste lange warten, weil es so überlaufen war und komm so halb hinter der Theke zu stehen und da stand eine Batterie mit verschiedenen Likör und das war das, was wir gewohnheitsmäßig viele Jahre auf dem Bau getrunken haben. Und ich habe von einer Sekunde auf den anderen, in jeder, dass ich mir am liebsten eine Flasche gekrallt hatte. Und da bin ich rausgerannt, ich habe mir nichts gekauft da drin, bin rausgerannt und habe gesagt, hey Jesus, hilf mir. Und in der Sekunde, wo ich das so sage, ist dieser Zwang zu trinken weg. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was das heißt. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Wir brauchen nicht lange Gebete. Wir brauchen nicht große Glaubensbekenntnisse. Wir brauchen nicht die Bibel auswendig zitieren. Aber eines brauchen wir, den Namen des Herrn. Und es reicht auch nicht nur zu sagen, Jesus Christus oder der liebe Gott. Herr Jesus, das gehört zusammen. Es gäbe nur ein Hindernis. Er hat mal seinen Jüngern gesagt, was nennet ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Dann ist es keine Burg. Wenn ich ihn nur als Notnagel nutze, wenn, wie das mal jemand gesagt hat, er nicht mein Steuerrad, sondern nur noch mein Reserverad ist, dann wird es gefährlich. Dann bin ich nicht in seiner Spur. Dann ist er nicht mein Herr. Und dann erlebe ich auch den Schutz nicht. Aber Gott will, dass wir die Macht seines Namens kennen und erleben. Erinnert ihr euch was Petrus und Johannes gesagt haben, als dieser Lahme geheilt worden ist? Ja genau, Silber und Gold habe ich nicht. Das war das, was er erwartet hatte, dass er ein Almosen kriegt. Was haben sie gesagt? Nicht durch unsere Kraft oder Frömmigkeit, sondern im Namen des Herrn. Sagen wir dir, steh auf und geh. Nicht durch Kraft oder Frömmigkeit. Das hat mich so beruhigt, als ich als junger Christ das gelesen habe. Ich wusste nämlich, dass mit meiner Frömmigkeit nicht weit her war. Das ist erst im Laufe des Lebens gewachsen, wirklich. Was ist die Frömmigkeit? Es gibt eine wunderbare Definition für Frömmigkeit. Es gab schon zu DDR-Zeiten ein Plakat, was in der Kirche vertrieben wurde. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ich finde, es lässt sich nicht besser definieren. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Entscheidung, nicht das Gefühl, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Und Abhängigkeit von Gott. Und ich sage mal noch was. Frömmigkeit ist nicht der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu empfinden. Ich kann für meine Empfindungen so nichts, dass ich die manipulieren kann, sondern es zu bezeichnen. Es beginnt wirklich mit dem Wort. Ich sage, ich freue mich, dass ich zu Gott gehöre. Macht das mal. Ihr werdet merken, dass das in eurem Empfinden was verändert. Dass euch das wirklich fromm macht. Ich freue mich, dass ich zu Gott gehöre. Ich freue mich, dass er mein Herr ist. Ich sage das jetzt so. Vor 20 Jahren habe ich mich gequält, so einen Satz über meine Lippen zu bringen. Weil in mir alles sich gesperrt hat und gesagt, du heuchelst, das stimmt ja gar nicht. Du kannst dir was nicht sagen. Das fühlst du gar nicht so. Nein, ich habe gelernt, es zu sagen. Und siehe da, das Gefühl kommt danach. Wotschmini, einer meiner geistlichen Väter, hat es mal so gesagt. Tatsachen, Glaube und Erfahrung verhalten sich wie Lokomotive und Wagen und Wagen. Am Anfang stehen die Tatsachen. Das ist das, was uns in der Bibel begegnet. Das sind die Verheißungen Gottes. Das sind Tatsachen. Das ist immer am Anfang. Das zieht meinen Glauben und das zieht meine Erfahrung. Nie andersrum. Viele Leute sagen, ja, wenn ich so eine Erfahrung mit Gott mache, dann glaube ich. Andersrum. Wenn ich das Wort Gottes, wenn ich dem Wort Gottes Vertrauen schenke, dann kommen alle Erfahrungen nach, die versprochen sind. Das ist wahr. Das kann jeder testen. Das empfehle ich ausdrücklich, dass man das probiert. Deswegen ist der Entschluss so wichtig. Deswegen ist das, was ich bezeuge, so wichtig. Deswegen sollten wir uns hüten, Schlechtes zu reden. Deswegen sollten wir uns hüten, immer unser Elend zu bejammern. Deswegen sollten wir nicht unsere Gefühle, wer weiß, wie hoch ansetzen. Deswegen ist das, was Dreh- und Angelpunkt ist, das Wort Gottes. Und an dem Wort Gottes orientiert sich unser Glaube. Und an diesem orientieren sich dann unsere Erfahrungen. Und die letzten Verse. An jenem Tag, spricht der Herr, sammle ich das Hinkende und das Vertriebene bringe ich zusammen und das, dem ich Übles getan habe. Und ich mache das Hinkende zu einem Überrest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation, da wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion von da an bis in Ewigkeit. An jenem Tag, also auch heute schon. Was macht Gott? Wen sammelt er? Die schönen, prächtigen, fetten. Das, was vor der Welt nicht gilt. Wir haben bei uns im Auslauf ein hinkendes Schwein. Na, das ist das Nächste, was man schlachten wird, natürlich. So gehen wir Menschen mit etwas um, was beschädigt ist. Wie geht Gott damit um? Sagt, na, das kann weg. Das hat nicht die Herrlichkeit, die es noch haben sollte. Lass über den Jordan gehen. Gott hat das Schwache der Welt ausgewählt. Warum sitzen denn hier so viele ehemalige Säufer und Psychotiker und Menschen, denen es schlecht ging? Weil Gott sie ausdrücklich gewählt hat. Weil Gott sie will, um an ihnen den Reichtum seiner Liebe offenbar zu machen. Warum sitzen denn hier nicht die Bürgermeister und Ärzte und Angesehenen dieser Welt? Weil sie den Arzt nicht brauchen. Weil sie den Heiland nicht nötig haben. Weil Jesus sich die Schwachen gewählt hat, um mit ihnen ein Herz zu bauen. Merkwürdig, oder? Wie kann Gott sich sowas auswählen? Wo das doch in der Welt so bedeutungslos ist. Nebenbei gesagt, dass ausgerechnet die ehemaligen Säufer heute in der ganzen Welt ein Segen sind. Und dass es mal nicht die Bürgermeister und nicht die Parteivorsitzenden hier in der Region sind. Das ist doch eigentlich ein Wunder, oder? Dass die immer noch hier über ihre Dörfer herrschen. Früher haben wir 400 gewohnt und heute bloß noch 250. Und die anderen, die man selbst vom Kneipentisch verjagt haben, weil sie dafür zu schlecht gewesen sind, die sind heute diejenigen, die zum Segen werden in Peru und in Moldawien und in Pakistan. Kann mal jemand von den anderen draußen helfen? Wissen nicht, ja, danke, es sind schon zwei starke unterwegs, danke. Ja. Versteht ihr, das ist das, was Gott tut. Er hilft dem Hinkenden auf, deswegen dürfen wir das natürlich auch machen. Ich möchte zwei Stellen dazu sagen, einfach zum Selbststudium zu Hause. Im Hebräerbrief Kapitel 12 haben wir die erste Stelle. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und machet gerade Bahn für eure Füße, auf dass nicht das Lahme vom Weg abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Gott will, dass das Angeschlagene gesund wird. Nicht, dass man die aus der Gemeinde rausdrückt, sondern dass man ihnen aufhilft. Und ähnlich heißt es im Propheten Sacharja, Kapitel 11. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir noch das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich erwecke einen Hirten im Land, der Umkommenden wird er sich nicht annehmen, das Versprengte wird er nicht suchen, das Verwundete nicht heilen, das Gesunde wird er nicht versorgen. Und das Fleisch der Fetten wird er essen und ihre Klauen zerreißen. Das zeigt alles, was nicht sein sollte. Der Hirtendienst ist, den Schwachen zu dienen. Und das ist ein Kennzeichen eines törichten Hirten, wenn er das nicht macht. Was sind das für Gemeinden, dass man den Schwachen nicht dient? Was sind das für Gemeinden, wo man nicht die Not der Witwen kennt und ernst nimmt? Was sind das für Gemeinden, wo man weise oder scheidungsweise einfach sich selber überlässt und sagt, naja, hätten sie mal nicht so gelebt, wie sie gelebt haben, wäre es in ihren Familien besser gegangen. Was sind das für Gemeinden, wo man die Kranken einfach sich selber überlässt? Und trotzdem und gleichzeitig an jenem Tag, spricht der Herr, sammle ich das Hinkende und das Vertriebene bringe ich zusammen und das, dem ich Übles getan habe. Wisst ihr, was das heißt? Diese schlimmen Dinge, die in Gemeinden passieren, sind auch unter der Zulassung Gottes, sind auch die Zucht Gottes, um Menschen erst zu zerbrechen. Und er bestimmt den Zeitpunkt, wann er wieder heilt. Es gibt Zeiten des Zerstreuens und es gibt Zeiten des Sammelns. Und wir lesen das im Psalm 107, dass er dürres Land zu Wasserquellen macht. Und wir lesen ein paar Verse weiter, dass er fruchtbares Land vertrocknen lässt. Und die den Herrn fürchten, werden es verstehen. Eine erstaunliche Sache, oder? Es gehört dazu, dass Das wird die Zeiten, in denen Gott Zerstörung zulässt und in denen er heilt, respektieren. Es gehört dazu, ihr Lieben. Und für uns bedeutet das, wir müssen warten, bis Gott Zeiten der Rettung schenkt. Es gibt Zeiten, da sind welche krank. Es gibt Zeiten, da sind welche schwach. Es gibt Zeiten, da sind welche gebunden. Und es gibt eine Zeit, wo Gott wiederherstellt. Solche Zeiten der Schwachheit, des Versprengtseins sind oft schwer auszuhalten. Aber es ist Gottes Zeit, auf die wir zu achten haben. Und am Ende, und du Herdenturm, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird kommen die frühe Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Und du Herdenturm, was ist denn damit gemeint? Herdenturm heißt, dass der Tempel Gottes eben nicht nur für Gott ist, sondern auch der Orientierungspunkt für sein Volk. Wenn wir hier zum Fenster rausgucken, da sehen wir dort ein Gotteshaus. Und ich finde das faszinierend, dass man hier in Europa das verstanden hat, dass vor Jahrhunderten, als diese Häuser gebaut wurden, man solche Dinge mit im Blick hatte, dass man wirklich geleitet vom Geist Gottes einen Herdenturm da drauf gesetzt hat. So ist eigentlich die Glocke zu verstehen. Es ist der Ruf zum Gebet, es ist der Ruf zur Gemeinschaft. Und es gibt wenige alte Gläubige hier in der Region, die das ernst nehmen. Ich war letztlich zu Besuch bei jemandem. Wir waren im Garten, haben gerade eine Tasse Kaffeekredenz gekriegt. Da fingen die Abendglocken an zu läuten. Und dann unterbrach der Gastgeber das Gespräch und sagt, kommt, wir wollen beten. Und dann hat er den Abendsegen gebetet. Ich fand das angemessen. Das ist leider aus unserer Tradition gänzlich verloren gegangen. Dass das Gotteshaus eigentlich der Herdenturm ist, an dem man sich orientiert, um den herum sich das Leben über Jahrhunderte hier orientiert hat. Dahin hat man den Kopf gehoben, um zu sehen, wie spät es ist. Da war man mit dem Ohr hin, um zu wissen, wann Feierabend ist. Dahin hat man sein Herz gerichtet, um die Gebetszeiten zu nutzen, wenn geläutet wurde. Dahin war es selbstverständlich, sich zu orientieren, wenn man sonntags oder zu den Gebetsstunden in der Woche zusammenkam. Das ist längst aus der Mitte unseres Volkes verloren gegangen. Es ist jammerschade. Denn das entspricht eigentlich dem, was Gott für diese Zeit, für unsere, für die letzte Zeit geplant hatte. Dass das Haus Gottes nicht nur etwa ein Haus der Ehre Gottes ist, sondern auch das Haus der Sammlung für sein Volk. Und das wünsche ich uns. Dass wir die Begegnung im Haus Gottes wieder als Ort der Versammlung der Herde sehen. Und da gebe ich einen letzten Text als Hausaufgabe. Lasst uns miteinander lesen aus dem Johannesevangelium, das 10. Kapitel. Da ist nämlich von den guten Hirten die Rede. Da ist von der Tür für die Schafe die Rede. Da ist von dem die Rede, der sein Leben lässt für die Schafe. Und dahin wollen wir uns versammeln. Und da wollen wir uns aufbauen lassen in der Gegenwart Jesu Christi. Amen.